Gesund und vital durch den Tag. Der Allgäu-Hit Kaffeeklatsch wird präsentiert von der Bahnhof Apotheke Kempten und Pur Natur. Weil Gesundheit bei der Ernährung beginnt.
Herzlich willkommen heute zum Kaffeeklatsch, Anna Mark Armatage. Schön, dass Sie da sind.
Ja, guten Morgen.
Müssen wir natürlich kurz aufschlüsseln, warum wir Sie als heutigen Gast eingeladen haben. 17. Juli, das ist Tag der Gerechtigkeit und Sie sind von Beruf?
Ich bin vom Beruf Rechtsanwalt, seit über 23 Jahren mittlerweile, mache sehr viel Strafrecht, auch sonst ein paar andere Sachen im Zivilrecht und habe noch so ein paar Ehrenämter gehabt und bin im Allgäu aufgewachsen, aber nicht geboren.
Aufgewachsen, aber nicht geboren und Sie sind mein Mann heute, der Paragraphen. 17. Juli, Tag der Gerechtigkeit. Und zur Gerechtigkeit fällt mir spontan die Justitia ein und die haben Sie mit Sicherheit als Bronzefigur auf dem Schreibtisch stehen.
Ja, nein, so ganz so groß ist die Identifikation nicht. Ja, ich habe keine Wappen, keine Symbole, auch keine Tätowierungen oder irgendwas.
Das ist das Bus, was mir spontan in den Kopf gefahren ist. Rechtsanwalt, also Jura studiert. Ja. Wie kam es bei Ihnen, wenn wir so ein ganz bisschen in Ihr Leben gucken? Sie sind seit über 20 Jahren in dem Beruf tätig. Was war da so ausschlaggebend vielleicht, dass Sie gesagt haben, ja, okay, ich höre jetzt nicht auf meinen Papa, ich studiere Jura?
Ja, also die Sache ist die tatsächlich, dass mein Vater auch Rechtsanwalt war und ich relativ früh mit dem Beruf in Kontakt kam. Und mir schien das wahnsinnig interessant und spannend zu sein. Und ich war jetzt nicht der beste Mathematiker. Also ein Mathematik- oder Physikstudium kam für mich nicht in Betracht. Ich habe dann gedacht, mache ich mal das.
Ja, Sie sind ja quasi gentechnisch schon ein bisschen vorbelastet, wenn der Papa da auch Mann der Paragraphen war. Ich stelle mir das, ich habe ganz was anderes studiert. Kommunikationswissenschaft, Germanistik war mein Studium. Und für mich waren die Juristen an der Uni immer so, man hat sie schon gesehen, das waren schon ein bisschen so die eleganter gekleideten Studenten, hatten dicke Bücher unter dem Arm, Strafrecht hier, Paragraphen, das hört sich alles so trocken an, aber ist gar nicht so trocken und staubig, wie viele meinen, oder?
Nein, ich finde nicht, dass es trocken und staubig ist, denn das ist ja das Leben. Ja? Also es ist ja ein Bereich, der praktisch jeden Menschen unmittelbar betrifft.
Stimmt.
Und es geht ja, also natürlich, man lernt diese Gesetze und wie das funktioniert und viele Entscheidungen liest man nach und Bücher und so. Aber es ist ja tatsächlich so, dass man später geht es ja darum, was ist ja eigentlich passiert. Und diese Geschichten hinter diesen Fällen, die sind natürlich schon höchst spannend oft.
Ja, sehr komplex auch. Man muss recherchieren. Man ist eigentlich so ein bisschen ein Hercule Poirot. Detektiv, eine Spürnase, weil es sind ja mitunter ganz komplexe Sachen, mit denen man als Rechtsanwalt auch konfrontiert wird. Ist das schon so ein bisschen so eine Ursachenforschung, so ein Drang, das aufklären zu wollen?
Ja, weiß ich nicht. Also es sieht ja meistens so aus, dass jemand in die Kanzlei kommt und sein Anliegen schildert und das ist eigentlich, also Ursachenforschung weiß ich nicht, sondern man klärt eben den Fall auf und schaut eben, wie man helfen kann.
Wie viele Bücher oder wie viele Paragraphen können Sie auswendig?
Keinen. Fünf.
Welches ist der wichtigste Paragraph? Gibt es keinen? Nee, je nach Fall.
Es ist
komplett individuell. In welchem Metier sind Sie als Rechtsanwalt tätig? Man muss da auch unterscheiden. Es gibt verschiedene Bereiche, wo man sich vielleicht auch mal spezialisiert. Verkehrsrecht fällt mir spontan ein. Okay, weil irgendwann mal selbst damit konfrontiert gewesen. Aber das ist ja wirklich nur ein Teilbereich aus der ganzen Rechtssache.
Ja, also ich mache sehr viel Strafrecht. Ja, das ist ja im Verkehrsrecht kann das auch sein. Ja, Verkehrsunfallflucht, Trunkenheitsfahrt, Straßenverkehrsgefährdung oder sowas. Und das war immer etwas, was mich so am meisten interessiert hat, weil das hängt am meisten mit den Menschen zusammen und ich ziehe es also schon vor, mit Menschen zusammenzuarbeiten.
Ist Strafrecht, ist das, wie soll ich sagen, jetzt haben wir da das Verkehrsrecht, ja, so ja, ein bisschen Pillepalle, ist Strafrecht auch so Champions League?
Nee, das kann man nicht sagen. Nein. Also es gibt halt, man muss halt irgendwie schauen, was man gerne macht. Es gibt Leute, die beschäftigen sich gerne mit Baugenehmigungen und ich beschäftige mich halt ganz gern mit den Abgründen.
Sie interessiert die Geschichten oder diese Fälle an sich. Gibt es da irgendwie einen Fall, der Ihnen besonders da im Gedächtnis geblieben ist auch aus Ihrer Rechtsanwaltszeit?
Ja, Also schon. Also es gibt einen Fall, der war wahnsinnig spektakulär. Meiner Mandantin wurde vorgeworfen, ihre Mutter mit einer Morphiumspritze umgebracht zu haben.
Oh.
Ja, die war also im Endstadium einer Krebserkrankung. Und es lag auch schon ein Haftbefehl vor. Alles lebt im Ausland, drum war sie nicht inhaftiert. Ja, und ein Kollege von mir aus Augsburg und ich, wir saßen ungefähr 40 Stunden bei der Kriminalpolizei in Kempten und haben abgehörte Telefonate angehört.
Wahnsinn.
Und irgendwann, nach ein paar Tagen, irgendwie nach 3,5 Tagen oder irgendwann, haben wir in angeblich nicht verfahrensrelevanten Gesprächen ein Zeugenkomplott der Geschwister gefunden, die sich da unterhalten haben und abgesprochen haben, wie man meine Mandantin am besten belastet. Und das war dann schon sehr spektakulär, muss man sagen. Also wir haben dann geschafft, dass das Oberlandesgericht in München den Haftbefehl aufgehoben hat und die Staatsanwaltschaft Kempten war da schon relativ hartnäckig und hat also versucht, das immer anzuklagen und das musste dann letztlich, hat das Landgericht dann abgelehnt nach der Haftentscheidung des Oberlandesgerichts. Und das war, möchte ich schon sagen, weil es eben so existenziell war, schon so mein größter Erfolg im Strafrecht. Ja, weil die Polizei hatte eben gesagt, das ist nicht verfahrensrelevant. Also das war schon sehr spannend. Und da muss man natürlich auch dazu sagen, die Frau hatte das Geld, 2 Anwälte zu bezahlen, sich eine Woche dahin zu setzen und sich das anzuhören. Also wenn das nicht der Fall gewesen wäre, wäre diese Arbeit schlicht und einfach nicht leistbar gewesen. Das muss man auch sagen.
Ja, ja. Also man braucht viel Durchhaltevermögen, auch jetzt nicht nur, als wenn ich als Klient einen Anwalt in Anspruch nehme oder brauche, sondern auch der Anwalt selber. Das zieht sich ja oft über, das ist jetzt nicht so, ich gehe hin und sage, hallo, das ist mein Fall, zack, in einer Woche ist es durch. Das geht ja manchmal über Monate, Jahre hinweg auch Verfahren.
Ja. Das stimmt. Also Durchhaltewillen braucht man schon und was man auch braucht ist, also man hat schon sehr viel Gegenwind auch, ja, weil es ist ja nun mal der Beruf, dass man die Justiz da stört in dem Punkt. Ja, natürlich nach Regeln, aber es ist ja schon so, dass wir schon so ein bisschen versuchen müssen, das Verfahren ein bisschen abzubremsen und zu schauen, was kann man hier für den Mandanten tun, weil die Staatsanwaltschaft ist zwar verpflichtet, auch Entlastendes für den Mandanten zu ermitteln, aber das machen die, sage ich mal vorsichtig, eingeschränkt.
Sehr schön formuliert. Man kennt die eine oder andere Gerichtsserie auch im Fernsehen, amerikanische Serien, und sieht ja da manche Szenarien so vor Gericht. Ist das im realen Leben auch so? Oder ist dann schon noch ein großer Spagat zwischen Serien in Sachen Gericht und Anwalt und Realität?
Ja, also es ist nicht so. Also es ist nicht so, das muss man ganz klar sagen, und es ist ja auch in vielen Fällen Standard, das muss man ja auch sagen. Also in Serien werden irgendwelche Fälle aufgebauscht, und ich sag mal, den Fall, den ich gerade geschildert habe, der war, sowas kommt einmal alle paar Jahre vielleicht, aber man hat auch sehr viel Standard wie Trunkenheitsfahrten oder sonst was.
Was ist denn Gerechtigkeit und was ist gerecht oder nicht gerecht? Kann man das so ganz aus dem hohlen Bauch raus, kann man gar nicht so schnell beantworten.
Ich glaube, dass das eine Frage ist, die die Menschheit schon seit 2000 Jahren oder noch länger beschäftigt. Also es gibt sicherlich einen universellen Begriff von Gerechtigkeit. Also ich glaube, die meisten Leute würden zustimmen, dass es zu sanktionieren ist, wenn jemand einen anderen umbringt oder was stiehlt oder irgendwie sowas. Mhm. Aber ansonsten ist Gerechtigkeit sicherlich eine Frage des Standpunkts. Also ein ganz berühmter Fall, der hat sich ungefähr vor 30 Jahren zugetragen. Da hatte die Supermarktkassiererin Emily, hieß sie, glaube ich, hatte einen Pfandbon unterschlagen, den sie dem Kunden geben sollte, der ihn verloren hat oder ausbuchen. Und bei einem Privateinkauf hat sie dann diesen Pfandbon eingelöst und wurde dann fristlos außerordentlich gekündigt. Und das Arbeitsgericht Berlin und das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg hatten damals die Kündigung bestätigt und haben gesagt, also es macht nichts, dass es um 1,30 Euro ging und auch, dass sie 20 Jahre beanstellungsfrei gearbeitet hat, interessiert nicht, weil Vermögensdelikte zulasten des Arbeitgebers relativ schwer oder sagen wir mal sehr, relativ häufig einen Kündigungsgrund geben. Das Bundesarbeitsgericht hatte dann gesagt, nee, also die Kündigung ist unwirksam. Und da kann man sich natürlich schon fragen, ja, wer findet das jetzt gerecht wegen 1,30 Euro? Also es gibt sicherlich noch relativ viele andere Fälle, wo man die Frage aufmachen kann, ja, nehmen Sie eine Hecke an der Grundstücksgrenze,
ja.
Die darf 2 Meter groß sein oder so, und dann kommt der Nachbar und sagt, ja, die ist aber 2,50 und die muss jetzt abgemacht werden. Der andere sagt, der ist aber schon 10 Jahre über 2 Meter und das ist doch wahnsinnig gerecht, wenn das jetzt so bleibt. Und das, so gibt es in jedem Fall, gibt es solche Überlegungen, oder wenn Sie jetzt da haben, was ist ein wichtiger Grund für die Kündigung eines Wohnungsmietvertrags?
Mhm.
Da wird das eine große Rolle spielen, ob der Richter selbst zu den Vermietern oder zu den Mietern gehört.
Da ist so ein bisschen Bauchgefühl oder Gefühl, obwohl Paragraphen, das sich so trocken anhört, aber so, es menschelt dann doch irgendwo im Gerichtssaal.
Ja, freilich, das tut es. Und zwar deswegen, weil Gesetze mit unbestimmten Rechtsbegriffen arbeiten müssen. Da steht im Gesetz wichtiger Grund. Und dann ist die Frage, dann passiert irgendetwas, eine Wohnung wird vermüllt oder irgendwas, ja, und dann sagt der Vermieter, den will ich nicht mehr, und dann ist natürlich schon die Frage, ist das jetzt, was hier geschehen ist, ein wichtiger Grund? Und das entscheidet halt jemand, und das ist es. Oder nimmt das Schmerzensgeld, wenn ein Unfall passiert oder man kriegt Schmerzensgeld, da steht im Gesetz das Wort angemessen.
Das ist ein dehnbarer Begriff.
Das ist ein dehnbarer Begriff. Und das, da sitzt dann jemand und der sagt, ja, also ich sag 1000 Euro. Aber wenn er selber betroffen wäre, wären es 10.
Ja, dann wären es 10. Überhaupt dieses Strafmaß hat ja irgendwann irgendjemand mal schriftlich fixiert, dass ich für das, wenn ich das mache, so sanktioniert werde. Also das kann man manchmal so als Otto Normalo, wie meiner einer, ja okay, da 3 Jahre, da auf Bewährung, das ist schon ein bisschen... Ich meine, Sie haben es vorhin schon gesagt, dieses individuell, jeder Fall ist individuell. Man muss die Geschichte hören, man muss gewisse Umstände, Lebensumstände oder irgendwie.
Ja, also das Gesetz ist ja erstmal der Ausgangspunkt. Da steht jetzt zum Beispiel drin, wer dies oder jenes macht, kriegt Geldstrafe bis zu Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder so. Mhm. Und dann gibt es natürlich schon Leitlinien bei der Staatsanwaltschaft, dass es einigermaßen gleichmäßig bestraft wird.
Sollte ja irgendwo gerecht sein.
Ja, ja. So eine Trunkenheitsfahrt, so 2 Netto-Monatsgehälter ungefähr Geldstrafe. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass es jede Menge Möglichkeiten gibt, etwas anders zu entscheiden. Also bei so Massensachen wie Trunkenheitsfahrten jetzt eher weniger, aber sonst ist es schon so, dass man eben schauen muss, was ist hier passiert, was führte zu einer Tat. Und das ist schon ein gewisses Maß an Subjektivität, die Justiz ganz ungern hört.
Wir haben die Staatsanwaltschaft auch immer ein bisschen so gestriffen, wenn man Jura studiert, man macht sein Staatsexamen, durchläuft natürlich dann auch im Referendariat, heißt es, glaube ich, dort auch so, verschiedene Stationen, und Sie haben ja auch Einblick in die Staatsanwaltschaft wahrscheinlich mal bekommen. Ist das sowas, wo Sie sagen, nee, gar nicht für mich, ich bin komplett auf der anderen Seite?
Ja, für mich war es so. Also es war tatsächlich so, ich konnte, also man macht dann auch so Sitzungsdienst, ja, und da beantragt man dann irgendwelche Strafen. Und da ist es dann also, für mich war es einfach nicht möglich, wenn ich der Ansicht war, das ist weniger strafwürdig als die Vorgabe, die ich da bekommen habe, das dann so zu vertreten, das war für mich nichts. Also ich eigne mich nicht so, um weisungsunterworfen in einer Hierarchie zu arbeiten.
Ja, deswegen die andere Seite. Was sind so in Ihrem Leben oder im beruflichen Leben, in der Praxis, die meisten Fälle in welcher Kategorie? Also Strafrecht haben Sie schon gesagt, Sie haben mal den Nachbarschaftsstreit oder das auch angesprochen. Was ist so Ihr Tagesgeschäft, mit dem Sie sich herumschlagen?
Ja, also Strafrecht kommt eigentlich schon jeden Tag vor, aber ich mache auch andere Dinge, was viel zu tun hat mit Kaufen. Ja, oder Gesellschaftsrecht mache ich auch. Das ist, kommt alles jeden Tag irgendwie vor.
Ist so die ganze Online-Geschichte, auch Online-Betrugsdinger recherchieren, ist das auch ein Bereich, der in Zukunft wahrscheinlich irgendwie anwachsen wird? Bin jetzt betrogen worden von so einem Online-Händler. Versuche da irgendwie wieder an meine Tasche, meine Koffer, was ich bestellt habe. Ist das, was zunimmt?
Ja, mit der Nutzung des Internets nimmt es bestimmt zu, aber für mich ist jetzt kein Unterschied, ob der Betrug jetzt im Internet oder außerhalb stattfindet.
Gerechtigkeit kann man gar nicht in einem Satz zusammenfassen. Das ist so vielschichtig, so facettenreich wie ein Regenbogen.
Ja, das kann man so sagen.
Kann ich das so sagen?
Ja, das kann man eben so sagen, weil jeder Mensch seine Vorstellungen davon hat. Und es ist tatsächlich so, wenn man sich einen Zivilprozess sich vorstellt und der wird entschieden, also oft wird irgendeine Einigung erzielt, aber einer geht immer raus und sagt, keine Gerechtigkeit.
Ja, das ist richtig. Der ein oder andere da draußen, der uns da jetzt zuhört, der hat vielleicht auch schon so einen Fall gehabt, jetzt nicht irgendwie groß gravierend in Sachen Mord oder ein Tötungsdelikt, sondern es reicht ja oft auch schon eine Verkehrsgeschichte, wo man dann denkt, boah, nee, Leute, ist eigentlich nicht so gewesen.
Ja, so ist es, so ist es. Also es ist einfach schwierig. Also das Problem ist ja auch, man weiß oft nicht genau, was ist denn genau passiert. Es ist ja fast immer so, einer sagt dies, einer sagt das. So, und aufzuklären, was ist denn jetzt eigentlich geschehen, das ist halt oft die Schwierigkeit. Also wenn man genau wüsste, was exakt passiert ist, wie durch eine Videokamera beobachtet oder so, dann wäre es relativ leicht, aber...
Das ist ja in Deutschland nicht zugelassen vor Gericht, oder? Also Bildaufnahmen, kann man so nicht sagen. Nein. Also in speziellen Fällen schon.
Da kommen wir vom Hundertsten ins Tausendste. Ich glaube, das weiß ich jetzt auch nicht alle Einzelheiten dazu. Das kommt immer drauf an.
Nee, ich bin da immer so in amerikanischen Serien. Da ist ja das, wenn der Einbruch irgendwie dokumentiert worden ist auf so einer Verkehrsvideokamera, beispielsweise ein Einbruch in einen Juwelierladen, dann zählt das schon als Beweis oder
ja,
als
Dings.
Ist hier auch
so.
Sagen. Nicht, dass ich jetzt einen Schmuckladen ausrauben möchte und die Kamera verhänge, nein. Wie ist es eigentlich, wenn man Rechtsanwalt ist und man kommt jetzt irgendwie aus Gründen auch immer, man muss selbst vor Gericht, ist es dann so, dass man sich selbst verteidigen würde oder würden Sie dann Kollegen zu Rate ziehen oder jemand anderen damit beauftragen, die eigene Unschuld zu beweisen?
Also ich würde mich nicht selbst verteidigen. Ja? Also es ist ganz klar, weil man braucht schon ein bisschen die Distanz zum Fall. Und die hat man bei sich selbst einfach nicht. Man braucht schon jemanden, der sagt, also hör mal, vielleicht war es doch so oder so, oder so sieht es aus. Ja? Und wenn man sich selbst vertreten würde, würde ich sagen, fehlt einem das.
Waren Sie schon mal Zeuge in einem Fall?
Ja, ich war mal Zeuge tatsächlich.
Und wie ist es da so zu sitzen? Alle gucken einen an. Ich meine, wenn man da sein Plädoyer hält oder sein Endvortrag, guckt auch jeder jeden an, aber das ist, glaube ich, nochmal was anderes, oder? So auf der anderen Stuhlseite zu sitzen?
Ja, es ist tatsächlich so, es ist was anderes. Ich war selbst mal Zeuge über den Inhalt einer Gesellschafterversammlung, die ich selbst geleitet hatte. Also es war sehr ungewohnt, da zu sitzen und ich wusste auch nichts mehr dazu, das muss ich auch sagen.
Aber hat man dann...
Ich konnte die Fragen nicht beantworten.
Hat man dann... Man ist ja so in seiner Berufs- oder Spartenwelt, sage ich ja mal, irgendwo drin. Wenn ich bei der Bank bin, bin ich voll so, hab das Bankdenken. Bin ich Mediziner, bin ich immer Arzt irgendwo vom Kopf her oder sehe das so. Bin ich Anwalt auch. Ist dann mal... Ist ja wie ein kleines Rollenspiel, dann hat man dann irgendwie mehr Empathie für einen neuen Klienten, wenn er kommt, wenn man selber schon mal weiß, man ist da gesessen?
Ja, also das hat man schon. Das ist schon eine Übung und eine bestimmte Art zu denken und man erlebt ja auch die Situationen immer wieder und die Leute haben halt alle dieselben Sorgen und Nöte.
Heute ist der 17. Juli, Tag der Gerechtigkeit. Das Ganze aufschlüsseln lässt sich überhaupt nicht. Warum gibt es denn eigentlich dann diesen Aktionstag?
Das weiß ich nicht, weil von diesem Aktionstag habe ich zum ersten Mal
Nein.
vor ein paar Tagen gehört.
Ja. Aktionstage, es gibt ja unendlich viele im Jahr, machen oft auch aufmerksam, vielleicht in dem Fall auch auf soziale Gerechtigkeit oder soziale Ungerechtigkeit, auf die verschiedenen Arten von Gerechtigkeit. Man kann ja Gerechtigkeit nicht so über einen Kamm scheren. Also... Was ist das Fazit zum Tag der Gerechtigkeit? Wichtig, dass man einfach mal die Gerechtigkeit auch so in die Köpfe der Menschen bringt.
Ja.
Zu reflektieren
also
vielleicht auch.
Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man versteht, dass Gerechtigkeit oftmals eine Frage des Standpunkts ist. Und dass es eben ganz wenige universell gültige gerechte Normen gibt. Ja. Und das, glaube ich, ist so eine wesentliche Erkenntnis, ja. Weil man verlangt von den Gerichten Gerechtigkeit, die es in der Form eigentlich nicht gibt.
Nicht gibt.
Sondern da ist die Gerechtigkeit wird dort hergestellt durch ein formalisiertes Verfahren, dass jeder gehört wird, dass eine Person entscheidet, die damit zunächst mal nichts zu tun hat. Und dass das einfach nicht geht, weil die Menschheit selber nicht weiß, was genau Gerechtigkeit ist, abgesehen eben von bestimmten universell gültigen Prinzipien.
Ich sage herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Dankeschön und alles Gute.
Gerne, danke.
Gesund und vital durch den Tag. Der Allgäu-Hit Kaffeeklatsch wurde euch präsentiert von der Bahnhofapotheke und dem Naturkostladen Pur Natur im Herzen von Kempten.